Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Das Wichtigste zuerst, Borussia Mönchengladbach bleibt in der ersten Bundesliga. Eine nervenaufreibende Saison, eine ganz schwache Saison geht damit zu Ende. Es ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber es fühlt sich so an nach dem 33. Spieltag und das ist jetzt auch gut so. Gut, dass wir zumindest eine Woche vor Schluss nicht weiter um den Klassenverbleib zittern müssen. Gut, dass Toni Janschke und Patrick Herrmann noch gespielt haben gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ein Ruhmesblatt war aber auch dieser 33. Spieltag definitiv nicht. Darüber wollen wir sprechen, jetzt hier im Pfosten, dem Podcast über Borussia Mönchengladbach. Ich bin Kevin und ich begrüße Fabian. Hi.
Ja, hi, grüß dich. Ja, gestern 17.30 Uhr war es soweit. Ich glaube, uns allen sind dicke Steine, dicke Felsbrocken vom Herzen gefallen. Das war ganz wichtig. Ich glaube, am Ende hat die Erleichterung überwogen, dann auch ja die Freude über den gelungenen Abschied von ja zwei absoluten Vereinslegenden, Patrick Herrmann und Toni Janschke. Ja, und hat so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass natürlich auch das Spiel jetzt kein Kracher war. Immerhin hat Borussia sich zu einem 1-1 gekämpft, gerade in der zweiten Halbzeit. Ja, hat die Mannschaft schon auch gezeigt, dass sie diesen Punkt halten will. Da war ein bisschen Nervosität mal wieder dabei. Jetzt hat man es dank der Ergebnisse auf dem anderen Platz geschafft. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste und das ist das, was zählt.
Genau, die Ausgangslage war klar. Borussia musste das Ergebnis von Union in Köln mindestens spiegeln, um am Samstagnachmittag eben schon den Klassenerhalt dann unter Dach und Fach zu bringen. Und das hat am Ende geklappt. Aber wir schauen jetzt erstmal auf uns und beginnen wie immer mit der Aufstellung. Es war dann am Ende tatsächlich nur ein Wechsel im Vergleich zum 2:2 bei Werder Bremen. Jonas Omlin zurückgekehrt zwischen die Pfosten für Moritz Nikolas, damit auch wieder die Kapitänsbinde natürlich im Tor der Borussia. Neuhaus wieder nur auf der Bank, das waren jetzt so die zwei einzig spannenden Personalien. Klar, es gab auch ein paar Fragezeichen, wird vielleicht Netz mal wieder ein Startelf-Mandat bekommen für Skelly und so, ne? Also es gab schon ein paar Optionen, aber letztendlich war es dann nur ein Wechsel und vor allen Dingen die Personalie Neuhaus, die jetzt gar nicht mehr groß thematisiert worden ist, aber mit der Vorgeschichte müssen wir auch darüber nochmal kurz sprechen.
Ja, und die Hereinnahme von Jonas Omlin jetzt im Nachhinein, wir haben uns ja so von der Tendenz jetzt eher dazu ausgesprochen, mit Moritz Nikolas weiterzumachen. Die Entscheidung von Seoane taugt jetzt gestern aber nach der Leistung von Omlin auch nicht zur Kritik. Also Omlin hat sich da gestern jetzt nicht zu Schulden kommen lassen, war ein, zweimal sehr wach, als lange Bälle nach vorne gespielt wurden und ist dann gut rausgekommen und hat die Situation entschärft. Einen wirklich schlechten Pass von Itakura in der Anfangsphase, den er dann klärt, so gerade noch im 16er. Und ich denke, das war dann jetzt unterm Strich vielleicht auch wichtig, vielleicht auch gut für die Mannschaft, wenn der Kapitän da ist und hinten zwischen den Pfosten steht.
Wenn wir uns den Spielverlauf der ersten Halbzeit anschauen, Frankfurt, muss man sagen, war schon die tonangebende Mannschaft, hatte weitestgehend die Kontrolle, aber Borussia ist eben in Führung gegangen nach 9 Minuten. Ist es Jonas Omlin, der das Ganze einleitet mit dem langen Schlag auf Joe Skelly. Der legt sich wiederum den Ball selbst vor, hat er sehr gut gemacht und hat dann auch die Übersicht, um den Ball reinzulegen für Robin Hackmaß geschneidert, trifft der dann ja auf die kurze Ecke, auf die Torwart-Ecke da. Macht er mal wieder so seinem Spiel auch alle Ehre, also seinem Abschlussspiel. Es sind ja häufig nicht die absoluten Top-Chancen, die unbedingt rein müssen bei der Qualität der Chancen, aber Robin Hack nutzt gerade so diese Kann-Chancen unfassbar gut und das war einmal mehr ein typisches Hack-Tor in dieser Saison, das 10. von Robin Hack.
Ja, er hat momentan das Selbstvertrauen, er nimmt sich ja auch die Schüsse immer wieder hat in dem Fall wieder gut geklappt. Für mich ja tatsächlich ein typisches Hacktor. Großartig, dass er wirklich einer der großen Lichtblicke ist, der Rückrunde jetzt und mit Sicherheit für mich mit Rocco Reitz ist Robin Hack, Moritz Nikolas, das sind eigentlich aus meiner Sicht die drei Spieler, die so unter den Top, die Top 3 der Spieler der Saison ausmachen müssten. Und das sind alles nicht die für viel Geld geholt wurden, sondern das sind eher diejenigen, von denen man weniger erwartet hat. Die hauen sich richtig rein und das gefällt mir sehr gut. Das hat auch Robin Hack wieder gemacht, hat sich wieder mal belohnt und hat der Mannschaft damit natürlich sehr, sehr geholfen. Ganz wichtiges Tor und natürlich super von Joe Skelly. Also klasse Vorarbeit. Das war ganz stark gemacht.
Und Robbenack hat halt einmal mehr bewiesen, das, was Seoane auch in der PK vor dem Spiel gesagt hat. Er hat aktuell dieses heiße Füßchen. Und Robbenack war auch derjenige, der die zweite Gladbacher Chance in diesem ersten Durchgang hatte. Wenige Minuten dann auch vor dem 1:1 war es im Prinzip auch die einzige weitere Top-Chance von Borussia Mönchengladbach. Da hätte er dann allerdings auch rauslegen können für Rocco Reitz. Das allerdings war eben dann auch wieder sehr gut gemacht, in dem Fall auch von Alassane Plea, glaube ich, der den Weg frei macht, also auch ein guter Laufweg ohne Ball. Auch da müssen wir Plea, der ansonsten enttäuscht hat, würde ich behaupten, müssen wir ihn mal loben. Robin Hack dann mit dem Selbstvertrauen, was er da aktuell besitzt, dann hat er den Schuss einfach genommen, aber ja, Reitz war eigentlich besser postiert und dennoch, das war einfach wieder eine gute, eine dynamische Szene.
Ja, genau. Und davon gab es zu Beginn dann noch einige. Und ja, leider fällt dann eigentlich in eine Phase, in der Borussia so einiges im Griff hat. Nicht alles. Eintracht ist immer wieder auch gefährlich geworden. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, die Eintracht hat natürlich eine unglaubliche Qualität, vor allem auch eine unglaubliche Geschwindigkeit vorne in der Offensive. Dagegen Spieler wie Knauf, Ekitike, oder Mamouche permanent zu verteidigen, ist natürlich unglaublich schwer. Und das hat Borussia jetzt nicht immer geschafft, immer sehr bemüht gewesen. Umso bitterer ist es dann eigentlich, dass man eine Situation, in der Frankfurt wirklich seine Geschwindigkeit ausspielt, dass man die zunächst klären kann und ja dann eigentlich nur aufgrund der Fahrigkeit von Nico Elvedi in der Situation den Ball nochmal wieder scharf macht und das Gegentor kassiert zum 1:1. War vom Zeitpunkt her dann natürlich denkbar ungünstig und in der ganzen Entstehung auch einfach sehr vermeidbar. Player klärt den Ball da raus zu Elvedi und der übersieht Dina Ebimbe einfach hinter ihm auf der rechten Seite. Das war natürlich sehr schwach, sah sehr blöd aus.
Also nach dem Hacktor zum 1:0 für Borussia ein Kacktor zum 1:1 und ein wirklich leicht zu vermeidendes Tor letztendlich. Klar, Player klärt das jetzt vielleicht auch nicht ideal oder so, ne, aber trotzdem, Nico Elvedi hat ja so viel Platz und dementsprechend hat er auch so viel Zeit und selbst die reicht ihm nicht. Und diese fast schon Elvedi-typische Bresigkeit hat er in der Szene einfach auf ein neues Niveau gehoben. Also es ist ja wirklich nicht das erste Mal in dieser Spielzeit in den vergangenen Jahren, dass Nico Elvedi so ein bisschen bresig oder fahrig, wie du es nennst, agiert. Aber das ist wirklich Endlevel. Also da fällt mir auch mehr nichts zu ein. Ekitike trifft deshalb folgerichtig zum 1:1 und dieser Ausgleich geht eigentlich fast ganz alleine auf die Kappe von Nico Elvedi.
Ja, ich glaube, das wusste er dann selber relativ schnell nach der Situation. Aber es sah unglücklich aus und es war wirklich... Das ist natürlich so eine Situation, als Trainer wird man da am liebsten auf den Platz laufen und den Spieler schütteln und sagen, ja, was soll das? Vor allem muss man ja sagen, dass Nico Elvedi auch in der Situation eigentlich vorher den Ball gut erobert hat, dann einen Angriff einleitet, auch wirklich mitgeht bis nach vorne und während das ganze Team irgendwie in der schnellen Rückwärtsbewegung ist, war Nico Elvedi eher in der gemächlichen Rückwärtsbewegung und das ist überhaupt der Grund, warum er relativ offensiv stand in der Szene. Also da waren, glaube ich, 8 Borussen hinter ihm in der Szene, also relativ untypisch eigentlich. Also auch da war sein Rückwärtsgang jetzt nicht im Vollsprint angetreten und überhaupt das schon der Grund, warum er dann da steht. Wenn er da natürlich nicht steht und 10 Meter weiter hinten, dann prügelt Player den Ball wahrscheinlich einfach raus. Sehr, sehr blöd gelaufen, dieses 1:1, ärgerliche Tore einfach.
Also mit dem Unentschieden ging es in die Pause. Es war natürlich ärgerlich und trotzdem natürlich hochverdient für die SG Eintracht aus Frankfurt, die einfach deutlich besser und gefestigter wirkte. Also bei uns einmal mehr. Es war diese defensive Grundhaltung, die irgendwie nicht zu unseren Spielern passt. Also wir stehen defensiv, ohne wirklich abseits von Marvin Friedrich Spieler zu haben, die das auch spielen können, spielen wollen. Das ist so mein Eindruck einmal mehr gewesen. Und es geht dann immer darum, einfach zu überleben. Und so habe ich auch die zweite Halbzeit gerade in der Anfangsphase nach dem Pausentee empfunden. Also Frankfurt zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich gefährlicher, hatte dann auch eine wirkliche Top-Chance, wo, glaube ich, Ko Itakura noch derjenige ist, der den Ball dann abfälscht und weshalb er eben nicht auf den Kasten ging. Dann begann so eine Phase, gerade auch mit diesem Doppelwechsel kurz vor der 1-Stunden-Marke, wo Borussia wieder ein bisschen präsenter wurde, wo wir dann auch durch Thomas Schwanscherer, der ja eingewechselt wurde, dann auch die einzige nennenswerte, ja vielleicht Halbchance hatten im zweiten Durchgang. Und danach, ja, war es so ein Plätscherspiel irgendwie. Da ging dann in beide Richtungen relativ wenig und in Summe war es eben eine sehr ereignisarme zweite Halbzeit.
Ja, genau. Borussia hat es dann ab da besser verteidigt. Ich gehe mit, also mal wieder schlecht aus der Halbzeit gekommen, mal wieder nicht in die Zweikämpfe gekommen, keinerlei Entlastung. Das wurde erst mit dem Doppelwechsel etwas besser. Da war zumindest der Zugriff etwas besser. Die Entlastung fehlte immer noch über weite Strecken. Und so hat man dann ja eigentlich wirklich 30, 40 Minuten lang nur darum gekämpft, dieses 1:1 zu halten gegen die Eintracht. Und ja, während Borussia da gekämpft hat, muss man ja sagen, ging unser Blick auch parallel immer wieder mal nach Köln zum Spiel gegen Union. Da kam dann natürlich richtig Spannung rein und so sah es dann lange Zeit aber so aus, als würde dieses Unentschieden durch die Führung von Union ja zumindest mal nicht direkt reichen, um die Klasse zu halten.
Ja, und in der Phase haben wir tatsächlich den Blick dann auch häufiger auf das Tablet, auf den Second Screen geworfen, wo eben dieses Spiel lautlos lief und man guckte immer so und die Kölner Strategie schien es ja gewesen zu sein, einfach ein paar Flanken reinzuschlagen. Blöd nur, dass Davy Selke nicht da ist, aber offensiv waren da ja keine Mittel. Und jetzt mal abgesehen von diesem Wrestling-reifen Elfmeter und völlig unnötigen Elfmeter aus Sicht von Union kurz vor der Pause, habe ich keinen Pfifferling mehr auf den FC gesetzt, aber am Ende ist es einmal mehr, genau wie vor zwei Wochen, als der FC in der Nachspielzeit gegen Mainz quasi ganz wichtige zwei Punkte den Mainzern klaute für uns, ist es einmal mehr der FC, der uns hier den Arsch gerettet hat. Also am Ende in der 87. begleitet dann auch von gut 2-3 Minuten gefühlt, die es eben dauerte, bis dann das Tor auch final gegeben wurde durch den VAR. Ja, war das echt eine große Zitterpartie. 2-2 hieß aber auch, Köln macht weiter auf, weil sie brauchten den Sieg und Union hätte kontern können. Eine Top-Chance gab es auch unmittelbar dann vor dem 3-2. Also in der Phase haben wir ja eigentlich nur noch auf das Spiel zwischen Köln und Union geguckt.
Dann hat man auf dem Screen nur gesehen, dass Union, wie du es schon sagst, Union durch diese löchrige Kölner Abwehr gut durchgekommen ist. Eine absolut hundertprozentige Torchance vergeben und im direkten Gegenzug dann dieses 3:2. Ja, und mit dem Schlusspfiff bei Borussia war das dann natürlich der Moment, in dem klar war, dass wir die Klasse halten. Und ja, es war dann wirklich die große Erleichterung und ja, zum Glück.
Am Ende ist die Partie vor sich hin geplätschert. Da gibt es auch nicht mehr viel zu besprechen, Analytisches. Es gibt aber etwas zu bereden, was wir nicht vergessen dürfen, und zwar zwei Einwechslungen. In der 85. kommt Toni Janschke, in der 88. Patrick Herrmann. Eine tolle Sache, dass die beiden wirklich jetzt nochmal ihre Minuten bekommen haben. Ich erinnere daran, dass einst Ruhl Brauers und Philipp Dahms in einem völlig bedeutungslosen Spiel, als es nur darum ging, Borussia Mönchengladbach, ob man Dritter oder theoretisch noch Zweiter hätte werden können, im Fernduell mit Wolfsburg vor einigen Jahren, als Lucien Favre, der ansonsten viel geschätzte Trainer von uns, die beiden echt nicht mehr brachte. Und jetzt hatten wir eine ganz andere Situation. Also Toni Janschke kommt rein in einer Phase, als Borussia Mönchengladbach, als es so aussah, als dass wir die Rettung erst am 34. Spieltag dann wirklich vollziehen hätten müssen. Patrick Herrmann kam dann in einer Phase, als das auch noch der Fall war. Und am Ende haben sie nochmal ihre Minuten bekommen und haben vor allen Dingen völlig zu Recht auch jetzt ihren Abschied bekommen in einer Situation, in der Borussia Mönchengladbach eben zumindest gerettet war. Also es hat mich einfach sehr gefreut, weil das ist das Mindeste, was die beiden verdient haben. Aber einmal mehr lag es nicht alleine an uns.
Ja, ganz, ganz klar. Aber ja, so haben sie am Ende mitgeholfen, dieses 1:1 zu halten. Und das freut mich unglaublich wirklich für beide, dass sie nicht einfach nur so ein Almosenspiel bekommen haben, sondern dass sie wirklich in dem Spiel, in dem es wirklich um was ging, am Ende ihren Beitrag leisten konnten, dass Borussia diesen Punkt im Borussia-Park lässt, der dann ja aufgrund der glücklichen Fügung auf anderen Plätzen die Gewissheit gebracht hat, dass Borussia nächstes Jahr Bundesliga spielt.
Ja, denn wenn wir verloren hätten, klar, dann wären wir noch irgendwie 18 Tore vor Union gewesen, aber dann kennen wir die ganzen Geschichten natürlich, dann kann man sich eine Woche lang noch so einen Quatsch anhören wie, ja, wenn Borussia jetzt 10-0 in Stuttgart verliert und Union 7-0 gegen Freiburg gewinnt, dann könnte es eventuell dann doch noch mit der Relegation irgendwas werden. Also auch diesen Quatsch haben wir zumindest abgewendet durch das eigene Zutun, also ein Minimum tragen wir dann auch schon selbst zum Klassenerhalt am 33. Spieltag bei. Zu den Abschieden von Patrick Herrmann und Toni Janschke müssen wir jetzt nochmal sagen, ich denke, Herrmanns Tränen vor Beginn des Spiels, als es die Choreo gab, sagen mehr als 1000 Worte, oder?
Ja, total. Und für mich natürlich die Bilder des Tages, vielleicht sogar mit die Bilder der Saison. Also wenn eine Saison, die so ereignisarm ist, wenn man sie am Ende jetzt nochmal Revue passieren lässt, dann sind das diese Momente, zwei so großartige Spieler, wahrscheinlich die größten Spieler für Borussia, die wir beide haben spielen sehen.
Deren gesamte Karriere wir mitgenommen haben.
Karriere wir auch mitgenommen haben, genau. Also mit Sicherheit in der Zeit jetzt die größten Borussen, die wir wirklich auch aktiv gesehen haben und aktiv von vorne bis hinten verfolgt haben. Leute, die etwas älter sind als wir, werden wahrscheinlich noch ein paar andere Geschichten erzählen können, aber trotzdem, ganz besonderer, bewegender Moment und dann bleibt an der Stelle auch einfach nur nochmal zu sagen, vielen, vielen Dank für alles. War eine großartige Zeit, viele Erinnerungen und viele großartige Spiele gesehen, in denen beide oder mindestens einer von beiden auf dem Platz stand.
Toni Janschke 302 Mal auf dem Platz gestanden in Pflichtspielen für Borussia Mönchengladbach. Patrick Herrmann kommt auf 419 Einsätze. Kommen wir jetzt zu den harten Fakten nach dem 33. Spieltag. Wir haben es schon lang und breit jetzt natürlich thematisiert. Borussia ist gerettet. Es sind aber wahrscheinlich schon nach dem nächsten Spiel in Stuttgart werden es nicht sehr viel mehr als 34 Punkte sein. Aktuell ist es Platz 13. Es kann am Ende noch Platz 12 werden. Dafür müssten wir in Stuttgart gewinnen und Wolfsburg müsste gegen Mainz verlieren. Also dafür müsste sehr viel zusammenkommen. Fakt ist auch, Borussia kann weiterhin keine zwei Spiele in Folge gewinnen, das ist nicht mehr möglich und Fakt ist auch, wir können noch auf den 15. Platz zurückfallen. Es ist, wie man es dreht und wendet, eine sehr, sehr schlechte Saison und unter gütiger Mithilfe auf den letzten Metern des 1. FC Köln haben wir jetzt auch die Rettung gesichert. Ein Spieltag vor Schluss, 3 Remis waren es in den letzten 3 Wochen und es war vor allen Dingen dieser lebensnotwendige Sieg in Wolfsburg. Ansonsten 14 Punkte aus 16 Rückrundenspielen, das ist eine klare Sprache und das ist schon eine echte Katastrophe. Läppische 7 Siege, auch das haben wir angesprochen in einer der vergangenen Folgen, die haben einen gewissen historischen Kontext, weil 7 Siege haben selten gereicht für den direkten Klassenerhalt in der Bundesliga. Ja, das sind Zahlen des Grauens.
Ja, und das sind Zahlen, bei denen muss ich sagen, jetzt heißt es nochmal eine Woche erleichtert durchatmen, dass dieser Klassenerhalt geschafft ist und dann nach dem Stuttgart-Spiel erwarte ich und erhoffe ich mir dann auch nochmal wieder eine schonungslose Analyse dieser Saison. Weil 14 Punkte in der Rückrunde, das ist wirklich auf ganz erschreckendem Niveau, muss man ja sagen. 2 Siege in der Rückrunde, das ist wirklich schlecht. Also das ist nicht gut.
Ja, und dazu passen eben auch die getätigten Aussagen der Akteure nicht, also der Protagonisten Seoane und vor allen Dingen Virkus. Ne? Da hat man immer so das Gefühl, ja, war doch irgendwie klar, dass es jetzt so schwierig laufen würde und das glaube ich eben nicht. Und wir werden auch in der ein oder anderen Folge jetzt nach der Saison sicherlich nochmal über das große Ganze sprechen. Ich denke, das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Warten wir jetzt erst nochmal das letzte Spiel ab. Das wird jetzt nichts verändern, wahrscheinlich nur noch die Bilanz verschlechtern, wenn man sich den VfB Stuttgart in dieser Spielzeit anschaut, das nur am Rande. Aber also ich glaube, es ist jetzt nicht der richtige Moment, um dieses Abschlussfazit schon zu ziehen. Wir haben dieses Stuttgart-Spiel noch, darauf wollen wir jetzt auch noch kurz zu sprechen kommen. Es geht um zumindest wertvolles Fernsehgeld. Roland Virkus kann man da belächeln, aber das stimmt ja zumindest. Ne? Also wenn er das jetzt aus der Kiste holen sollte, dann hätte es auch einen Sinn. Da geht es jetzt schon noch um ein paar Millionchen. Gleichzeitig war dieser Fernsehgeldkniff natürlich völlig deplatziert zu dem Zeitpunkt der Mitgliederversammlung. Aber er hat eben insofern recht, als dass das zwar sehr abstrakt sein mag, aber schon noch sehr wertvoll. Also dieses komplizierte System fußt im Wesentlichen auf einer 5-Jahrestabelle, wo die letzten 5 Spielzeiten halt mit einbezogen werden und diese Ergebnisse sind dann maßgeblich für das, was Borussia Mönchengladbach dann über diesen Leistungskorridor aus dem Fernsehgeldsystem erhält. Und in der Fernsehgeldtabelle ist Borussia aktuell auf Platz 10, fällt nach dieser Spielzeit hinter Hoffenheim definitiv zurück. Also ein Platz nochmal gefallen im Vergleich zur Vorsaison. Wenn Borussia 12 Plätze hinter Stuttgart in dieser Abschlusstabelle landet, dann wäre sogar ein weiterer Platz in dieser 5-Jahres-Wertung futsch, obwohl Stuttgart in dem Zeitraum einmal in der zweiten Liga war. Und das würde alleine 2,5 Millionen ausmachen. Und wenn wir dann auch noch 2 Plätze hinter Mainz landen, wären es nochmal 2,5 Millionen, die da flöten gehen würden. Also im schlimmsten Fall fehlen am Ende 5 Millionen im Vergleich zur jetzigen Situation. Also Borussia spielt schon noch zumindest um Geld nächste Woche.
Ja, und das ist nicht gerade wenig, 5 Millionen. Ich glaube, da kann man schon gut und gerne 2 Spieler mal ein Jahr von bezahlen und wahrscheinlich 2 Spieler, die keine schlechten sind. Und deshalb ist man natürlich auch irgendwo ein bisschen darauf angewiesen, dass es auf anderen Plätzen klappt. Aber naja, mit diesem Fernduell mit dem VfB Stuttgart in der Fernsehgeldtabelle muss man ja sagen, ist das auch kein echtes Fernduell, sondern es ist ein echtes Duell. So, wir spielen gegen den VfB und mit einem Unentschieden können wir uns da eigentlich sämtlicher Sorgen entledigen und hätten mit einem Unentschieden schon die 5 Millionen sicher, und das wäre natürlich großartig für Borussia. Und hoffen wir mal, dass das so kommt, dass Mainz uns nicht noch überholt. Ja, da kann man immer noch auch auf Schützenhilfe aus der anderen Plätze hoffen.
Moment mal, jetzt müssen wir natürlich erwähnen, dass, wenn ich jetzt richtig liege, dass wir gar keine 2 Plätze mehr hinter Mainz landen können. Also zumindest dieses Szenario wäre schon mal ausgeräumt. Das heißt, wir können noch diese 12 Plätze hinter Stuttgart landen. Wenn Stuttgart zum Beispiel noch Platz 2 holen sollte, wir auf 14 zurückfallen oder wir auf 15 zurückfallen, was möglich ist, und Stuttgart eben Platz 3 hält, dann hätten wir diese 2,5 Millionen verloren. Aber wir können nicht die 5 Millionen verlieren, weil wir zusätzlich nicht mehr 2 Plätze hinter Mainz landen können. Bochum kann uns überholen mit einem Sieg in Bremen. Mainz kann uns überholen mit einem Sieg in Wolfsburg und bei Niederlage Borussia in Stuttgart, aber dann wäre Mainz ja auch nur einen Platz vor uns. Also deswegen das Worst-Case-Szenario fernsehgeldtechnisch zumindest abgewendet, Fabian.
Ja, auch das keine ganz schlechte Nachricht. Auch da.
Wir suchen nach dem Positiven.
Wir suchen nach dem Positiven. Ja, und damit wäre schon mal wieder auf jeden Fall ein Spieler bezahlt. Und naja, seit gestern Abend wissen wir ja auch, dass mindestens mal ein neuer Spieler nächste Saison für Borussia auflaufen wird.
Philipp Sander ist es, der das gestern Abend eigenhändig bestätigt hat bei Sky im Interview mit unter anderem Thorsten Matuschka. Nach dem Kieler Aufstieg ist er sicher, dass er sich nicht verschlechtert, ligentechnisch, und dementsprechend hat man darauf jetzt einfach gewartet. Ist eine gute Sache, 26-jähriger Mittelfeldspieler. Ich würde behaupten, wir haben es das ein oder andere Mal natürlich hier im Podcast schon mal kurz erwähnt, aber gestern hat man auch mal einen audiovisuellen Eindruck von ihm bekommen. Also ich habe jetzt auch nicht so viele Kiel-Spiele über 90 Minuten geschaut. Also das war gestern natürlich eine Schlacht am Ende, eine Defensivschlacht, um diesen Punkt zu retten gegen Düsseldorf. Aber am Ende im Interview, ja, hat er einen guten Eindruck gemacht. Und ich glaube, das ist genau das Spielermaterial, in dem wir jetzt wahrscheinlich auch heimisch werden müssen, was aber auch eine große Chance bietet. Weil auch da, es wird wenig Geld vergleichsweise ins Gehalt fließen, wenn wir das vergleichen mit Neuhaus, Elvedi etc. pp. Und gleichwohl hat man natürlich die Möglichkeit, wie bei einem Robin Hack oder so, dass man da auch einen enormen Benefit dann wiederum kreieren kann. Und bei ihm habe ich grundsätzlich ein gutes Gefühl.
Ja, ist ein intelligenter Spieler und ich glaube, das ist alleine schon wichtig, dass man Spieler hat, die klar im Kopf sind, die sich ihrer Rolle auch bewusst sind und auch wissen, was auf sie wartet. Die wissen, dass sie nicht von Tag 1 an hofiert werden und der große Star der Mannschaft sein werden, sondern die wissen, dass sie Herausforderer sind und dass sie diese Rolle gerne annehmen wollen. Und das kann nur positiv sein für eine Mannschaft. Und entsprechend freue ich mich, oder wir haben uns gestern Abend sehr gefreut, als Philipp Sander das bestätigt hat, und können nur sagen, Glückwunsch zum Aufstieg mit Holstein Kiel. Wir freuen uns sehr nächstes Jahr auf Kiel und ja, wir freuen uns aber noch mehr auf Philipp Sander im Trikot von Borussia Mönchengladbach.
Zum ersten Mal Kiel auswärts seit 1965 und damit auch erst zum zweiten Mal in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach ein Pflichtspiel im Bundesland Schleswig-Holstein. Also auch das ist jetzt Gewissheit und seit heute auch Gewissheit. Borussia wird mal wieder nach Hamburg und zwar zum FC St. Pauli reisen dürfen. Also aufsteigertechnisch hätte es echt unspektakulärer laufen können. Das gefällt mir echt ganz gut.
Macht Spaß. Hoffentlich wird es nächste Saison eine erfolgreiche für Borussia. Es sind auf jeden Fall ein paar, es sind auf jeden Fall schon mal zwei sehr interessante Mannschaften, die da hochgehen. Mal schauen, ob noch eine dazukommt oder ob sich Düsseldorf in der Relegation dann einem der Bundesligisten geschlagen geben muss. Aber ja, sehr interessant. Ich freue mich sehr, kann die Spielplan-Bekanntgabe kaum erwarten.
Ja, mir geht es genauso und vor allen Dingen müssen wir dann jetzt aber noch liefern. Jetzt haben wir viele positive Sachen auch, auf die man sich freuen kann, schon angesprochen. Aber Borussia Mönchengladbach muss jetzt einfach auch mal in die Pötte kommen. Es braucht nach Stuttgart eine schonungslose Aufarbeitung dieser Saison. Es bleibt zu hoffen, dass dies auch wirklich passiert. In erster Linie braucht es meiner Meinung nach eben mehr Qualität auf der Position des Geschäftsführers Sport. Insgesamt in der Geschäftsführung, das ist mir aktuell viel zu wenig und Borussia ist nicht der aktuellen Situation dort angemessen besetzt. Roland Wirkus klammert sich an Gerardo Seoane und umgekehrt wahrscheinlich, ne? Wenn Wirkus nicht nur wackelt, sondern auch fällt, was gar nicht mehr so unrealistisch scheint jetzt, nach dem, was man so in den letzten Tagen und Wochen gehört hat, dann könnte es auch dann für Seoane eng werden. Das ist logisch, denke ich. Dennoch, ich persönlich finde, weiterhin oberste Prio muss haben, dass wir da auf der Position, auf der Wirkus aktuell sitzt, dass wir da ins Handeln kommen, weil das kann eigentlich so nicht angehen, dass wir jetzt mit der zweiten wirklich schwachen Saison dastehen, eher sogar die dritte schwache Saison, die zweite, die dann auch maßgeblich auf die Kappe von Roland Wirkus geht, weil er eben die Trainer einstellt und eben auch die Spieler dann letztendlich verpflichtet im Tandem mit Korrell. Also das kann nicht weitergehen.
Ja, wir haben auch letztes Jahr ja schon gesagt, dass es eigentlich auch Verstärkungen im Team braucht. Jetzt ist Nils Schmadtke gekommen. Leider Nils Schmadtke jetzt aktuell wohl nicht so eingebunden, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Ja, und da bleibt nur zu hoffen, dass sich da vielleicht strukturell ein bisschen was ändert, Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass auch die Aufgabe für Roland Wirkus alleine, selbst mit der Unterstützung von Schmadtke, immer noch sehr, sehr groß ist. Und das liegt nicht daran, dass ich ihm das auch einfach nicht nur persönlich, ist jetzt auch gar nichts Persönliches. Ich glaube, jeder würde sich schwer tun, in dieser Position zu sein bei Borussia, diese Alleinverantwortung zu haben. Diesen unglaublich großen Verantwortungsbereich, den er hat, das ist relativ beispiellos und gibt es so bei wenig anderen Vereinen in der Bundesliga. Entsprechend bin ich da nach wie vor davon überzeugt, dass man sich da breiter aufstellen muss hoffe, dass das passiert. Hoffe, dass man in der Analyse da zu entsprechenden Ergebnissen kommt.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil es natürlich auch davon weggeht, jetzt das an der Person Roland Wirkus festzumachen, diese ganze Situation. Ne? Ich glaube, er trägt schon einen großen Anteil auch dazu bei. Es gab auch Stimmen, die uns gesagt haben, nachdem wir irgendwann vor einigen Wochen über Wirkus gesagt haben, dass es natürlich verständlich sei, dass er so einen Job auch annimmt in der damaligen Situation vor etwas über 2 Jahren. Da haben wir zum Beispiel auch die Reaktion gehört in unserem Postfach unter info@pfostenbruch.de, dass es eigentlich dann auch dazu gehört, in einer Situation zu sagen, die eigentlich ein bisschen zu groß wirkt, dann auch zu sagen im Zweifel, nee, das ist vielleicht dann doch eine zu krasse Aufgabe, gerade alleine. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine Situation, in der Borussia Mönchengladbach selbst verschuldet steckt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Roland Wirkus damals gesagt hätte, ja, mit Person XY kann ich mir das dann nicht vorstellen, ich will das nur alleine machen. Ne? Also man hat ihn dann da auch irgendwie in dieses Amt getrieben und dann hat er natürlich auch gesagt, ja, ich mache das, was einfach komplett unnötig war. Und ja, also auf dem Niveau, das alleine zu machen, dann musst du wirklich auch schon so ein Typ wie Jörg Schmadtke sein oder so, ne, um den Namen Schmadtke jetzt nochmal reinzuwerfen. Aber es gibt ja wirklich wenige, die so ein Format haben und so einen Erfahrungsschatz, um das alleine zu schultern. Und wenn dann der Schmatke-Sohn Nils in dem Fall dann auch weitgehend rausgehalten wird mittlerweile, dann hast du echt ein Problem. Und dann spricht das auch nicht für die menschlichen Stärken von dem einen oder anderen in den Gremien oder in den Strukturen von Borussia Mönchengladbach. Gut. Aber auch dazu werden wir natürlich noch ausführlicher Stellung beziehen und es bleibt zu hoffen, dass der Verein auch da in die Pötte kommt und dass da eben diese Aufarbeitung möglichst schonungslos passiert nach dem Spiel in Stuttgart. Eine Woche ist jetzt nochmal ein bisschen Ruhe im Karton, dann hoffen wir darauf, dass sich die Tabellensituation zumindest nicht noch weiter verschlechtert. Wäre am Ende aber auch egal, Hauptsache wir sind jetzt in der Bundesliga. Am Ende noch den Punkt Sonstiges, den wir besprechen müssen, denn die U23 hat das nächste Spiel erfolgreich bestritten, 3:2 Sieg in Aalen, das ist der dritte Sieg in Folge, Fabian. 7 Spiele ohne Niederlage, so kann man dann auch aus einer Saison gehen. Wahrscheinlich werden sie bei uns sagen, wenn wir jetzt in Stuttgart irgendwie einen Punkt ergaunern, wir gehen am Ende mit 4 Spielen ohne Niederlage aus der Saison raus und sollen froh sein. Naja, aber im Ernst, wirklich ein guter Abschluss von der U23.
Ja, guter Abschluss, lange gekämpft, den Kampf angenommen, wir haben es letzte Woche ja schon gesagt, auch da Glückwunsch zum Klassenerhalt, jetzt auch gegen den Absteiger Rot-Weiß Aalen nochmal nachgelegt und jetzt nächste Woche dann der Saisonabschluss, auch da geht es ja um nicht mehr viel, aber ja, gut, dass sie dranbleiben und diese Serie am Laufen halten, vielleicht klappt es, dass sie auch am, ich glaube, Samstag gegen Bocholt müsste es dann jetzt sein, vielleicht den 4. Sieg in Serie holen gegen ein Team, das oben mitspielt. Mit Sicherheit nicht einfach, nochmal eine Herausforderung auch für die Jungs und viel Erfolg dabei.
Borussia Mönchengladbach 2, das Mainz 05 der Regionalliga West, am Ende wirklich mit einem guten Lauf. Und wenn gegen Bocholt da noch ein Sieg bei rumkommt, dann würde man Platz 12 sicher halten. Es kann aber im Fall einer Niederlage auch runtergehen auf Platz 13. Das sind die einzigen Optionen für die zweite. Die U19 dagegen, für die geht es jetzt erstmal um den ganzen Grill, denn die hat 6:0 tatsächlich beim Wuppertaler SV gewonnen. Dadurch hält man sich auf Platz 2 und schafft erstmals in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach als U19 den Einzug in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Wirklich ein großer Triumph, maßgeblich natürlich, befeuert durch den 2:1 gegen Leverkusen im Spitzenspiel vor einer Woche. Leverkusen hat parallel jetzt aber sogar verloren, also da hat man den Vorsprung sogar jetzt auf 5 Zähler am Ende in der Abschlusstabelle ausbauen können. Dortmund unangefochten vorne, die spielen im Halbfinale Hin- und Rückspiel gegen Hertha und unsere U19 wird im Hinspiel zu Hause gegen Hoffenheim antreten am Mittwoch. Sonntag dann das Rückspiel. Das lässt ja zumindest auch hoffen, ne? Und das ist wirklich in der Geschichte von Borussia ein Erfolg, der ziemlich rar ist, weil die U-Mannschaften eigentlich jetzt auch nicht so viel gerissen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Ja, und das ist hervorragend, freut mich wirklich sehr, dass die U19 von Borussia jetzt um die deutsche Meisterschaft spielt, in den Top 4 ist und mal sehen, was geht. Natürlich sind gerade Dortmund, Hertha, Hoffenheim ja traditionell da in den U17, U19 Bereichen auch sehr stark. Deshalb wahrscheinlich Borussia eher mit der Außenseiterrolle, ohne mich jetzt im Detail damit beschäftigt zu haben. Nichtsdestotrotz, kann immer was gehen. Ich hoffe, die Jungs glauben an sich und würde mich irre freuen, wenn sie es ins Finale schaffen. Dann wäre das mit Sicherheit auch eine Partie, die im TV übertragen wird und wo ich mir mit Sicherheit die Zeit für nehmen würde, mir das Spiel auch anzuschauen.
Ansonsten die U17 der Vollständigkeit halber beendet ihre Saison auf Platz 5 in der Bundesliga West. Die Frauen, die sind noch nicht am Ende. Es war der letzte Spieltag. Gladbach hat gewonnen gegen Wolfsburg 2 mit 1:0 in der zweiten Bundesliga. Und dadurch hat man jetzt aber den Klassenerhalt vorzeitig geschafft. Auch das ein wichtiger Erfolg für den Aufsteiger, für Borussia Mönchengladbachs Frauen in der zweiten Bundesliga. Und damit beenden wir jetzt, würde ich sagen, die Folge. Es gibt natürlich nach Stuttgart nochmal eine ähnlich kompakte Ausgabe und dann wird es aber auch eine große Abschlussanalyse natürlich in der Woche danach oder so geben. Darüber informieren wir euch natürlich nochmal en Detail, aber wir werden jetzt mit Stuttgart, mit der Besprechung des Spiels jetzt auch nicht erstmal in den Sommerschlaf gehen, sondern wir werden das Ganze auch noch intensiv weiter begleiten über die nächsten Wochen und Monate hinaus.
Ganz genau. Ich bin gespannt. Hoffe, dass Borussia was mitnimmt am Samstag und wir hören uns dann nächste Woche, wirst du wahrscheinlich mit Jonas hier sprechen, dann hören wir uns zur großen Analyse. ja, unglaublich, schon wieder eine Saison fast vorbei und ja, bin sehr gespannt, was Borussia am Samstag noch macht und ja, wie es auch auf den anderen Plätzen ausgeht. Die ganz große Spannung scheint raus zu sein, Gott sei Dank nur noch unter uns bei den Teams und das werde ich mir ganz entspannt anschauen und dann hören wir uns und ich bin ja sehr gespannt, was im Sommer bei Borussia passiert. Langweilig wird es definitiv nicht.
So sieht es aus. Also es werden noch einige Themen hier natürlich intensiv besprochen werden. Wir sind jetzt aber erstmal unfassbar erleichtert. Also Borussia Mönchengladbach bleibt in der Bundesliga. Das ist nach dieser vermaledeiten Spielzeit das einzig Positive. Also der Worst Case ist verhindert worden. Immerhin das. Danke fürs Zuhören hier im Pfostenbruch. Schreibt uns an info@pfostenbruch.de, was ihr von der Folge haltet, wenn ihr euch besondere Themen wünscht etc. pp. Schreibt uns gerne und bleibt uns gewogen. Macht's gut. Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.